Deutschlandfunk. Der Tag.
Manche Ex-Staats- oder Regierungschefs werden nach dem Ende ihrer Amtszeit gefeiert wie Popstars. Barack Obama gestern in Berlin. Der hat die Mercedes-Benz Arena mit 17.000 Leuten vollgemacht. Die Ticketpreise, die waren auch ungefähr so hoch wie bei Konzerten von Taylor Swift oder Elton John. Und wenn man einen VIP-Pass mit Selfie mit Obama haben wollte, dann hat das einfach mal quasi ein ganzes Monatsgehalt bis zu 3.000 Euro gekostet. Und dann gibt es andere ehemalige mächtige Politiker. Da würde manch einer wahrscheinlich sogar Geld dafür ausgeben, dass die sich möglichst nicht mehr öffentlich äußern, sondern am besten still und heimlich in der Versenkung verschwinden.
Wir sollten damit aufhören, ihn als Elder Statesman, als Altkanzler wahrzunehmen.
Die SPD-Chefin Saskia Esken spricht hier natürlich über Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Und viele haben gefordert,
dass die Privilegien für einen unverbesserlichen Putin-Lobbyisten beendet werden.
Das war CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Und so kam es dann auch. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat entschieden, Büro und Mitarbeiter vom Steuerzahler finanziert gibt es für Schröder nicht mehr. Diese Privilegien wurden ruhend gestellt. Schröder hat dagegen Klage eingereicht, aber Recht bekommen hat er nicht. Das Berliner Verwaltungsgericht hat seine Klage heute am Nachmittag abgewiesen. Das ist Thema bei uns, vor allem aber auch generell die Frage, welche Rolle haben Ex-Kanzler, Ex-Kanzlerinnen und Ex-Präsidenten in Deutschland und wie gehen wir mit ihnen um? Und wir sprechen über die Ukraine, den russischen Angriffskrieg, weil es da aktuell einiges zu besprechen gibt. Zum einen einen rätselhaften Vorfall in Moskau, von dem die russische Seite sagt, die Ukraine habe mit Drohnen den Kreml angegriffen oder jetzt soll die USA schuld sein. Manche halten das wiederum für eine Inszenierung von russischer Seite. Und gleichzeitig steht die ganze Zeit diese ukrainische Frühjahrsoffensive im Raum, wann und wie sie beginnt. Oder vielleicht hat sie das ja auch schon längst. Auch das Thema in der Tag am 4. Mai oder für alle Star Wars-Fans natürlich May the Force. Ich bin Josephine Schulz. Hi.
Ich kann schon verzichten. Das habe ich in meinem Leben lernen müssen. Gut verlieren?
Kann er nicht gut. Ist aber heute passiert. Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Klage von Gerhard Schröder abgewiesen und damit entschieden, es ist okay, dass ihm sein Büro und seine Mitarbeiter auf Kosten der Steuerzahler, wie es alle Altbundeskanzler bekommen, vom Haushaltsausschuss des Bundestages erstmal gestrichen wurde. Also er hat da kein Anrecht drauf. Moritz Köper aus unserer Politikredaktion hier beim Deutschlandfunk hat sich viel beschäftigt mit dem Vermächtnis früherer Kanzler, mit den ganzen Debatten, die es darum gibt, wie man mit diesen Ex-Kanzlern oder Ex-Bundespräsidenten umgeht. Ob diese Privilegien überhaupt angemessen sind zum Beispiel und was eigentlich die Rolle von Ex-Kanzlern oder Ex-Kanzlerin sein soll. Da haben wir vorhin drüber gesprochen und nur damit es jetzt nicht komisch wirkt, da lag die Entscheidung vom Gericht noch nicht vor. Moritz, lass uns im ersten Schritt noch mal klären, wie das geregelt ist. Also Ruhegeld für Ex-Kanzler, dann Privilegien wie Büro, Fahrer, Mitarbeiter, Reisekosten, da gibt's ja einiges. Ja. Was steht den Ex-Kanzlern zu und was ist mehr so individueller Spielraum, über den dann der Bundestag, die Abgeordneten entscheiden können?
Naja, ich glaube, das sind am Ende genau diese beiden Felder. Einmal zum einen diese individuellen Versorgungsansprüche und dann eben das ganze Begleitumfeld, sprich der Anspruch auf Büro, Büroausstattung sowie Personal. Und diese Versorgungsansprüche, die individuellen, wenn wir damit mal anfangen, die setzen sich dann nach einer Kanzlerschaft natürlich auch aus verschiedensten Bereichen zusammen. Denn in der Bundesrepublik war es ja nicht so, dass da ein Kanzler geboren wird oder eine Kanzlerin, sondern die steigen ja auf, auch nicht nur in Parteiämtern, sondern eben auch in öffentlichen Ämtern. Und dann gibt es natürlich Tätigkeiten, Mitgliedschaft im Bundestag oder aus dem Landtag oder aus Bundes- oder Landesminister, Ministerpräsidenten mitunter. Das hatten wir ja alle schon. Die Personen, die im Kanzleramt waren, hatten ja all diese Tätigkeiten vorher. Und dann wird das Ganze eben daraus zusammengerechnet und daraus ergibt sich dann am Ende eine Summe. Und diese Höhe dieses Ruhegehalts, das hängt dann auch wiederum von der Amtsdauer ab. Also nach Angaben des Bundes der Steuerzahler kann die Pension eines Regierungsmitglieds beispielsweise jetzt bis zu rund 12.000 Euro hoch sein. Und wenn wir jetzt die letzte Altkanzlerin mal nehmen, Angela Merkel, also die erhält wohl Altersbezüge von rund 15.000 Euro.
Das ist ja nicht schlecht auf jeden Fall.
Ja.
Genau, und dann lass uns nochmal über die andere Seite reden. Genau. Also die Ex-Kanzler haben in der Regel alle ein Büro in den Bundestagsgebäuden, haben auch Mitarbeiter, das wird aus öffentlichen Geldern finanziert. Und da heißt es, das sei an nachwirkende Dienstpflichten gekoppelt, dass sie das bekommen. Was genau soll das sein, nachwirkende Dienstpflichten?
Naja, wenn wir kurz da erstmal bleiben, um das auch nochmal zu beziffern, weil wir reden ja hier schließlich über Geld und dann ist es auch immer ganz wichtig, irgendwie Summen zu haben. Also für die Mitarbeiter waren das im vergangenen Jahr laut Bundestag etwas mehr als 400.000 Euro aus der Staatskasse. Und das ist ja im Übrigen auch genau das Geld, was jetzt der Altkanzler Gerhard Schröder heute einklagt. Und ja, was sind nachrangige oder diese Wirkungstätigkeit? Das ist natürlich so, dass Altkanzler in ihrer Position, auch Altbundespräsidenten, durchaus auch noch repräsentative Tätigkeiten mitunter übernehmen für die Bundesrepublik. Also es gibt Zeremonien im Ausland, jetzt nicht die hochkarätigsten, wie beispielsweise jetzt die Krönung von Prinz Charles. Da fährt natürlich der amtierende Bundespräsident hin, Frank-Walter Steinmeier. Aber es gibt andere größere Ereignisse innerhalb der Welt, wo dann als Vertretung der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise, das weiß ich jetzt kürzlich noch, der Altbundespräsident Christian Wulff Deutschland dann dort repräsentiert hat. Das sind nicht die Ereignisse, die so zentral im Mittelpunkt in der Öffentlichkeit stehen. Logisch, wenn sie so wichtig wären, würden dann die Amtierenden jeweils kommen. Aber es gibt da durchaus diesen Bereich, der dann auch noch abgedeckt wird von den Menschen, die früher einmal wichtig waren.
Aber geregelt, was das genau ist, ist das nicht konkret, oder? Weil ich könnte mir vorstellen, das kann man ja auch sehr individuell auslegen, wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt einen Monat in die USA und dann halte ich da auch noch einen Vortrag innerhalb dieses Monats in Harvard und vielleicht treffe ich mich auch noch mit Obama, aber 3 Wochen mache ich Urlaub. Was ist denn dann das?
Genau, und das ist ja am Ende auch der Punkt, an dem jetzt Gerhard Schröder beziehungsweise das von ihm beauftragte Anwaltsbüro einsetzt und worauf die Klage, die er dort formuliert hat oder die er hat formulieren lassen, am Ende fußt. Es werde behauptet, dass Bundeskanzler AD Gerhard Schröder nehme die sogenannten nachwirkenden Dienstpflichten nicht mehr wahr. Dabei ist aber gar nicht genau festgelegt, was eben diese nachwirkenden Dienstpflichten überhaupt sind, wie ihre Wahr- bzw. Nichtwahrnehmung zu ermitteln ist und welches Prozedere im Übrigen dabei einzuhalten ist. Und das ist im Grunde genommen jetzt auch das Spannende an diesem Tag. Heute soll es da ja eine Entscheidung geben. Wir sprechen ja vorher. Aber
genau, die tragen wir dann noch nach.
Die tragen wir nach. Aber es ist ja davon auszugehen, dass man, glaube ich, sagen, dass es dann wie in einem Rechtsstaat durchaus noch weitergehen wird in diesem Rechtsweg. Und da geht es dann, wird es halt sehr, sehr grundsätzlich. Und es könnte am Ende dieses jetzt aufkommenden Verfahrens oder dieses laufenden Verfahrens eben stehen, dass das Ganze eben geregelt werden muss, was eben diese nachwirkenden Dienstpflichten eben sind, woran sich dann das andere koppelt.
Jetzt ist ja Schröders Fall auch noch mal ein bisschen speziell, vor allem seine Nähe zu Putin, zu Russland, seine Lobbytätigkeiten. Das ist für viele ein riesiges Problem jetzt in Zeiten des russischen Angriffskrieges. Unerträglich für viele und natürlich auch völlig konträr zur Politik der Bundesregierung. Kann man denn sagen, es gehört auch zu nachwirkenden Dienstpflichten, dass Altkanzler politisch mit der Linie Deutschlands oder der Linie der Regierung übereinstimmen müssen? Also wäre es quasi legitim zu sagen, du vertrittst eine ganz andere politische Linie, als Deutschland das zurzeit tut. Deshalb erfüllst du einfach die Funktion eines Ex-Kanzlers nicht so, wie wir uns das vorstellen und kannst dann eben auch keine Privilegien bekommen.
Mit Sicherheit. Ich glaube, das ist ja auch eine Debatte, die wir auch schon nicht in der Intensität und nicht in der Größe, aber schon vorher geführt haben. Nämlich, wenn wir uns erinnern, Gerhard Schröder, der hat ja relativ unmittelbar nach seinem Ausscheiden aus dem Amt eben diese Tätigkeit für Gazprom, aber am Ende eben dann auch, wie wir auch heute wissen, für Russland am Ende übernommen. Und das sind natürlich dann gegenläufige Interessen. Und schon damals, ich erinnere mich daran, gab es eben Stimmen, das sei, wie hieß es da, eines Bundeskanzlers unwürdig und moralisch verwerflich, dass er sich eben hat, manche Sachen dann sich kaufen lassen, viel Geld dafür bekommen und es sei gegen die Interessen. Es gab dann auch den Verdacht oder von manchen formuliert, dass es eine sozusagen, dass er nachträglich gekauft wurde für Entscheidungen, die er eben vorher getroffen hat. Und das ist dann am Ende irgendwie immer natürlich die Abwägung, denn natürlich ist Gerhard Schröder Bundeskanzler gewesen, aber Gerhard Schröder ist natürlich irgendwo auch ein freier Mann und kann dann frei entscheiden. So hat er immer argumentiert. Nichtsdestotrotz, man sieht es ja schon alleine an der Anrede von solchen Menschen, also der Herr oder die Frau Bundeskanzler, sie werden weiterhin auch nach Ausscheiden immer noch so angesprochen und von allen, von uns ja auch so wahrgenommen. Insofern gibt es da schon, würde ich jetzt auch sagen, argumentieren, eine Art Verantwortung, auch eine Verantwortung gegenüber des Amtes und gegenüber des Landes, die man eben ja, lebenslänglich dann bekommen hat mit dem Amtszeit, auch wenn man selbst schon aus dem Amt ausgeschieden ist.
Jetzt hast du gesagt, es gibt da irgendwie eine Verantwortung. Man könnte ja umgekehrt auch sagen, ja, vielleicht ist es den Leuten auch ein bisschen egal, was die Ex-Kanzler privat so nach ihrer Kanzlerschaft tun. Aber sie alle nehmen dieses Büro, sie nehmen diese Mitarbeiter. Angela Merkel wurde auch kritisiert wegen zu hoher Ausgaben, weil sie sehr viele Mitarbeiter hat. Also könnte man auch sagen, die Ex-Kanzler sind irgendwie ein bisschen gierig oder nehmen sich vielleicht auch einfach zu wichtig in dieser Rolle als Ex-Kanzler, wenn sie das alles so gerne in Anspruch nehmen.
Ja, das kann man durchaus argumentieren. Auf der anderen Seite würde ich jetzt mal dagegen halten. Es gibt eben durchaus auch Funktionen, wo sie dann schon noch gebraucht werden. Sie haben ein Stück weit ihr Leben dem deutschen Staat, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber gewidmet. Und sie werden eben, wie gesagt, immer noch so gesehen. Und das geht ja dann auch noch weiter bis hin zu Sicherheitsfragen. Also wir haben ja gerade über Ausstattung, über Büros gesprochen, über ja, individuelle Versorgung sozusagen. Aber diese Personen sind ja, weil sie eben die herausragendsten Ämter in unserer Republik inne hatten, auch noch Personen von großem, von hohem öffentlichen Interesse und auch mitunter dadurch gefährdet. Das heißt, sie können sich auch nur bedingt dann eben noch frei bewegen und brauchen zum Beispiel eben auch Sicherheit. Dafür kommt der deutsche Staat ja beispielsweise auch auf. Also das zeigt, finde ich, auch ein wenig plastisch, dass sie eben aus der Haut, in der sie stecken, letztendlich nicht herauskommen. Und dass es dafür durchaus vielleicht angebracht ist, dass sie eben gewisse Dinge bekommen vom Staat eben, um vielleicht nicht darauf angewiesen zu sein, wie eben dann Schröder es jetzt gemacht hat, sich sozusagen in Dienste anderer zu stellen. In anderen Ländern ist das ja viel verbreiteter. Wenn wir beispielsweise mal in die USA schauen oder nach Großbritannien, Boris Johnson, die verkaufen sozusagen danach ihre Redeaufträge, ihre Buchsachen Also das ist dann mehr kapitalistisch sozusagen angehaucht. Insofern finde ich schon, dass der deutsche Staat, dass wir als Bevölkerung da auch in gewisser Form in der Pflicht stehen. Allerdings muss es einhergehen. Und das Spannende ist ja, das zeigt jetzt auch dieser Fall Schröder, dass so genau geregelt ist es dann natürlich auch nicht, weil letztendlich so viele Fälle, es wird zwar immer wieder neue Kanzlerinnen und Kanzler geben, aber so viele Fälle haben wir da ja auch nicht.
Lass uns noch mal ein bisschen genereller werden über dieses Finanzielle hinaus vielleicht. Wir haben heute Morgen in der Redaktionssitzung bei uns im Zeitfunk ja auch schon ein bisschen über dieses Thema gesprochen, also generell den Umgang mit Altkanzlern. Und da kam so ein bisschen die These auf, dass die Deutschen relativ harsch mit ihren Ex-Kanzlern umgehen, dass die ja reihenweise in Ungnade fallen. Helmut Kohl, Gerhard Schröder, bei Angela Merkel vielleicht eher gespaltenes Bild. Wie siehst du das? Hat Deutschland da einen besonders nüchternen, kritischen Umgang mit seinen Ex-Staats- und Regierungschefs?
Ja, ich glaube schon, dass wir, es ist auch immer so schwer, so allgemein zu sprechen, aber schon so eine Nation sind, die auch ein bisschen gerne rummäkelt. Und es stimmt natürlich. Ich meine, wenn du die Auflistung gerade gemacht hast, Angela Merkel steht ja auch gerade sehr stark in der Kritik. Manche sagen jetzt auch zu Recht, aufgrund ihrer Politik. Andere sagen, es sei undankbar, wie man da jetzt agiert. Aber wenn wir dann einfach die Reihe weitergehen, über Gerhard Schröder haben wir nun schon gesprochen. Bei Helmut Kohl sind es andere Punkte. Aber überall kommt eben auch ein Stück weit, finde ich, schwingt diese Frage mit, die eben ungeregelt ist, wem gehören unsere Kanzler? Wem gehören die Erinnerungen? Wer muss dafür aufkommen? Wer muss dafür bezahlen? Und das betrifft ja eben nicht nur das direkte Büro, die direkte Tätigkeit, sondern es geht ja noch viel weiter. Manche Kanzler bekommen eine Stiftung, die auch der deutsche Staat dann mit viel Geld bezahlt, indem sie dann sozusagen nachwirken können, an ihrem Bild mitwirken können. Aber wenn man diese Frage nochmal stellt, wem gehören die Kanzler? Ist es die Familie? Sind es die direkten Angehörigen? Ist es die Partei, auf der sie fußen? Bei Helmut Kohl beispielsweise, auch bei Angela Merkel oder bei der SPD, die jetzt mit Schröder in Berlin gebrochen hat. Oder ist es eben die Öffentlichkeit, der deutsche Staat? Und wer bestimmt dieses Bild? Wenn wir uns diese Stiftung angucken, da sitzen dann auch häufig sehr viele Menschen aus der Partei direkt oder auch aus der Familie. Ist das richtig? Man kann das noch weiter deklinieren, bis hin zu dem direkten Nachlass, wo es ja bei Helmut Kohl immer noch laufende Gerichtsentscheidungen und Prozesse gibt über gewisse Akten. Ich habe mich damit ja schon ein bisschen beschäftigt und war auch in den verschiedensten Archiven und habe mir das auch mal zeigen lassen, dass es natürlich nicht ganz so banal ist, wenn beispielsweise damals Willy Brandt einen Brief schreibt, formal als Bundeskanzler, aber dann private Anmerkungen an den Rand macht. Ja, wem gehört das Ganze? Gehört das der Bundesrepublik? Gehört das ins Bundesarchiv? Gehört das ins Archiv der Willy Brandt Stiftung? Gehört es der Familie? Und dann ist es bei Willy Brandt ja genauso gewesen, wie wir es jetzt bei Helmut Kohl haben, dass die Familie in sich nochmal zerstritten ist. Also bei Kohl ist es ja so, dass es eine zweite Ehefrau gab, nachdem Hannelore Kohl verstorben ist, die Söhne aber mit ihr nicht können. Und bei Willy Brandt war es eine ähnliche Konstellation. Also Insofern, ja, eine gewisse Tragik, würde ich schon sagen, schwingt dabei all unseren bisherigen Altkanzlern ein Stück weit mit.
Aber wenn du die Frage jetzt schon so schön aufgeworfen hast und gerade bei Kohl und der Kohl-Stiftung, da war es ja wirklich, also da gab es ja Riesenzoff mit Maike Kohl-Richter, die quasi gesagt hat, der Staat hat nicht das Recht, einfach seinen Namen zu nutzen und über das Erinnern und sein Vermächtnis zu entscheiden, sondern das hat, wenn dann, eher sie. Also was sagst du denn, welches Anrecht hat der Staat und die Bürger auf das Vermächtnis, auf den Namen seiner Altkanzler?
Das ist ganz schwer zu sagen, aber ich würde sagen, es gibt da natürlich ein Vermächtnis, weil es natürlich nicht nur um die Person Helmut Kohl geht, sondern es ging vor allem eben auch um den Amtsträger. Man darf das andere nicht außer Acht lassen. Und am besten ist es natürlich, wie wenn es beispielsweise bei Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler, ist, wo die Familie frühzeitig erkannt hat, dass das Hand in Hand gehen hat. Und sie haben beispielsweise sein altes Haus in Rhöndorf dem Staat übertragen, haben sich aber gewisse Nutzungsrechte. Also beispielsweise am zweiten Weihnachtstag trifft sich die Familie dort immer zusammen. Also wenn das so Hand in Hand geht und funktioniert, ist das sicherlich die beste Konstellation. Im Fall von Helmut Kohl ist es ganz schwierig. Du hast es gesagt, es gibt da jetzt Klagen. Es wurde jetzt nach ewigem Hin und Her, juristischen Streitereien, eine Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung gegründet, aber ohne eben ja, die Witwe Kohl-Richter, die jetzt aber dagegen vorgehen will. Also insofern beschädigt das ja im Grunde genommen auch nochmal das Ansehen. Es ist... Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man solche Dinge eben regelt und dass man sie genau regelt, weil es natürlich geht es ums Ansehen, es geht um diese Funktion, aber es geht eben, wie im Fall Schröder, auch um viel Geld. Und wenn man jetzt nachträglich versucht, daran rumzudoktern, weil Gerhard Schröder sich jetzt auf einmal so verhalten hat, wie er sich verhalten hat, und damit dann eine Lex Schröder schafft oder in anderen Bereichen, dann ist es immer ungut, würde ich sagen, zumal es ja immer da auch der Verdacht mitschwingt, die Politiker, Politikerinnen entscheiden da über ihr eigenes Geld, über ihre eigene Ausstattung perspektivisch. Ne? Also das ist natürlich auch immer etwas, wo die Bevölkerung zu Recht vielleicht sehr misstrauisch ist, sehr genau drauf guckt. Und den Bogen könnte man ja auch noch weiterspannen. Es geht da auch um die parteinahen Stiftungen, Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, Naumann-Stiftung, Böll-Stiftung, wie sie heißen. Auch da gab es ja in der Vergangenheit immer wieder Kritik, auch vom Bundesrechnungshof, dass die Ausstattung zu üppig sei. Insofern ist das alles irgendwie ein Stück weit artverwandt. Und ich glaube, das Schlimmste ist, wenn es halt einfach nicht klar geregelt ist, sondern dann im Nachhinein sozusagen von den jeweils dann Regierenden so geschaffen, so gemacht wird, wie es dann eben gerade opportun ist und passt.
Moritz, vielen Dank dir.
Gerne.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Ukraine seit Beginn des großen russischen Angriffs kaum verlassen, nur sehr, sehr selten. Aber jetzt ist er unterwegs, erst in Finnland, heute in den Niederlanden. Und es wird ja fast mehr als gemunkelt, dass er wohl auch nach Deutschland kommen wird. Und wahrscheinlich auch, um mit den westlichen Unterstützerländern über die sogenannte Frühjahrsoffensive zu sprechen, die schon seit langem angekündigt ist. Heute Morgen hatten wir im Deutschlandfunk ein Interview mit dem Militärexperten Markus Keub. Und der hat sich aus Perspektive der Ukraine sehr, sehr optimistisch geäußert, was die militärische Lage angeht.
Und das ist eigentlich der Punkt. Sobald sie das den Russen glaubwürdig vermitteln können, wir können jedes Ziel auf der Krim treffen, haben die Russen eigentlich nur noch die Wahl, entweder sie ziehen sich freiwillig zurück von der Krim oder sie werden nach und nach abgeschossen. Das heißt, wenn ich sage, der Krieg endet im Oktober diesen Jahres, wie ich ja schon häufig in anderen Interviews gesagt habe, dann heißt das nicht, die Kampfhandlungen enden oder der letzte Russe ist aus der Ukraine weg, sondern Russland hat dann eine Position, die militärisch nicht mehr zu halten ist. Und ich denke, das ist auch dann, wenn in Russland viele Leute erkennen werden, dass der Krieg verloren ist.
Über die geplante Frühjahrsoffensive und vor allem auch über den Vorwurf Russlands, die Ukraine habe versucht, den Kreml und Putin direkt anzugreifen mit Drohnen, kann ich sprechen mit Florian Kellermann, unserem Korrespondenten für Russland und für die Ukraine, der allerdings zurzeit von Warschau aus arbeitet. Hallo Florian.
Hallo.
Die Videos, die kursieren, da sieht man so... Ja, eine Lichtexplosion über dem Kreml. Die Rede ist von zwei Drohnen, die da explodiert sind. Und Russland sagt, das sei ein Anschlag oder Angriff durch die Ukraine gewesen. Möglicherweise sogar ein gezielter Mordanschlag auf Putin. Was weiß man denn, was da wirklich passiert ist bisher bei diesem Vorfall?
Ja, man weiß nicht viel. Ne? Man hat wirklich nur diese Videos, sind verschiedene mittlerweile, die man sich anschauen kann und auswerten kann. Und mehr haben wir nicht. Das sind zum einen Videos, die Moskauer aufgenommen haben, schon dann in der Nacht, klar, und dann auch in der Nacht schon verbreitet haben, in der Nacht zu gestern, das heißt zu Mittwoch. Und es gibt mittlerweile auch Videos, die ganz offenbar von Überwachungskameras stammen. In Moskau gibt es viele Überwachungskameras und einige, das sind offenbar nicht nur ausgewertet, sondern auch veröffentlicht worden, die Aufnahmen. Ja, und da sieht man eben tatsächlich, dass es zwei Drohnen waren, die in einem Abstand von etwa einer Viertelstunde da explodiert sind, über oder auf der Kuppel des Senatspalasts im Kreml. Das heißt, es ist ein Gebäude im Kreml. Der Kreml ist ja eine Art Festung, die groß ist, und da gibt es ein Gebäude mit Büroräumen. Und da ist es passiert.
Und jetzt gibt es natürlich viele Theorien oder Anschuldigungen. Wer war es? Wer hat es gemacht? Welche hältst du da für plausibel? Welche gibt es?
Ja, ich wäge auch immer diese ganzen Versionen gegeneinander ab und bin mir auch immer ein bisschen unschlüssig. Also gestern hatte ich dann doch den Eindruck, dass es irgendwie eine False-Flag-Operation ist, also eine Operation unter falscher Flagge. Das heißt, dass das irgendwie vom russischen Geheimdienst zum Beispiel gemacht worden ist, aus verschiedenen Gründen.
Da haben ja auch viele Militärexperten gesagt, dass sie das für naheliegend halten, ne?
Ja, genau. Also für den FSB, den Geheimdienst, wäre das natürlich kein Problem, das zu inszenieren. Dieser Eindruck ist auch ein bisschen deswegen entstanden, weil gestern dann so kaskadenartig die Reaktionen kamen aus Moskau, die immer weiter eskaliert sind. Also bis hin, dass der Ex-Präsident Medvedev gesagt hat, man müsse den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky physisch eliminieren, und dass der Parlamentspräsident Volodin gesagt hat, man müsse jetzt eben auch Waffen einsetzen, die das Kiewer Regime, natürlich hier in Anführungszeichen, vernichten können. Und dem hätte das Ganze dann dienen können.
Wäre das in der Theorie denkbar, dass die Ukraine sowas machen könnte? Sowohl technisch als auch strategisch?
Ja, also es wäre theoretisch möglich. Sie hat entsprechende Drohnen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es dann ein Angriff auch von ukrainischem Staatsgebiet aus wäre. Gibt es solche Drohnen? Und es sind solche Drohnen auch schon abgeschossen worden auf russisches Staatsgebiet. Da gibt es eine Drohne eines privaten Herstellers, die 800 Kilometer weit fliegt, von der man aber nicht viel weiß. Und die könnte theoretisch bis dahin fliegen. Allerdings ist sie relativ langsam. Das heißt, es würde eher passen zu den Videos, die wir gesehen haben, zumindest zur Fluggeschwindigkeit, die man da beobachtet. Allerdings wäre es eben deshalb schwierig, weil diese Drohne an den ganzen Flugabwehreinrichtungen vorbeikommen musste, die es ja gibt auf dem Weg zum Kreml. Und weil sie auch entsprechend navigieren musste, die muss relativ niedrig geflogen sein dann. Und das ist also logistisch, ja, wäre eine sehr, sehr große Herausforderung gewesen.
Das ist jetzt natürlich alles noch Spekulation, was da betrieben wird. Aber du könntest jetzt auch noch nicht sagen, welche These auszuschließen, welche besonders plausibel ist. Also es gibt ja auch noch eine dritte, dass es beispielsweise kritische Kräfte aus Russland gewesen sein könnten.
Genau, ja, das ist die dritte These, dass es aus relativ nächster Nähe passiert ist. Also dass dann eine Drohne gestartet wurde, zum Beispiel aus dem Moskauer Stadtgebiet oder aus dem Umland, dann wäre es auch nicht notwendig gewesen, irgendwie die Flugabwehr, die der Hauptstadt Russlands zu umgehen, weil die dann eh nicht aktiv werden kann auf so kurzer Distanz und auf so niedriger Flughöhe. Und das ist dann vielleicht, wenn man sich jetzt das ganz lange überlegt, gar nicht mal die unwahrscheinlichste Variante, weil sie eben technisch relativ leicht umzusetzen ist und weil sie auch zu den Bildern passt, die wir gesehen haben. Und auch ein bisschen mittlerweile zur Reaktion, denn man merkt ja jetzt schon, dass es ein psychischer Schlag ist. Also, dass es ein Angriff auf das Herzstück des russischen Staats war, dass das nachwirkt. Klar kann man sagen, False-Flag-Aktion kann es trotzdem gewesen sein, weil man das so nicht vorhergesehen hat. Aber wenn man das mit in Rechnung stellt, dann hätte man sowas unbedingt vermeiden müssen von russischer Seite. Denn es ist eben psychologisch schwieriger Moment. Ist ja auch der Satz gefallen, es ist der erste Angriff auf den Kreml seit dem Zweiten Weltkrieg, also seit die Wehrmacht einige Kilometer vor Moskau gestanden hat.
Jetzt, wie gesagt, bei dem Fall wissen wir nicht, wer es ist gewesen. Es ist eine False-Flag-Operation. Von wem ging das aus? Aber es gab ja auch in Russland selbst, in der Nähe zur Ukraine, Angriffe offenbar auf Treibstofflager, oder diese Treibstofflager sind in Brand geraten. Und da wahrscheinlich kann man schon davon ausgehen, dass das plausibel ist, dass das Angriffe von ukrainischer Seite sind. Würdest du sagen, das ist ja eine Entwicklung, dass die Ukraine, ich sag mal, immer mutiger wird, auch in Russland auf russischem Territorium Dinge anzugreifen? Und könnte das vielleicht auch problematisch sein, zum Beispiel aus Sicht der westlichen Unterstützer, ja, weil das ja dann zunehmend auch proaktiver Angriff ist und man ja eigentlich immer sagt, der Westen unterstützt die Ukraine in der Selbstverteidigung auf ihrem Gebiet.
Genau. Es handelt sich aber um Munitionsdepots und um Treibstofflager, die sich unmittelbar an der Grenze zur Ukraine befinden, die also ganz sicher dafür verwendet werden, auch den Krieg zu führen in der Ukraine, wo dann also ja entsprechende Tanklaster betankt werden, die dann wiederum an die Front fahren. Also das sind schon Angriffe, die wirklich im Zusammenhang mit dem Krieg stehen. Was ganz anderes, als es ein Angriff auf den Kreml direkt wäre oder auf zivile Objekte wäre. Insofern glaube ich nicht, dass das kritisch gesehen wird. Klar, es ist die Maßgabe, ihr dürft auf russisches Territorium nicht mit Waffen schießen, die ihr aus dem Westen bekommen habt. Das heißt, wenn sie da angreift, tut sie das mit militärischem Gerät, das sie selber zumindest hergestellt hat und teilweise auch entwickelt hat. Und das ist ihr auch nicht verboten. Also da habe ich bisher noch keine Kritik gehört. Und auch die Krim ist da ausdrücklich nicht ausgeschlossen.
Und ist das jetzt schon Teil dieser Frühjahrsoffensive, dieser sogenannten Frühjahrsoffensive, über die ja seit Wochen oder vielleicht sogar seit Monaten gesprochen wird? Hat die quasi damit schon begonnen?
Ja, man muss davon ausgehen, dadurch, dass sich diese Angriffe jetzt verdichten, also heute Nacht wieder, letzte Nacht gab es solche Angriffe auf Treibstofflager, scheint schon so zu sein, dass das zusammenhängt mit dieser Gegenoffensive, dass die unmittelbar bevorsteht. Ich meine, wir haben keine irgendwie harten Daten dazu, aber wir haben zum Beispiel die Aussage auch von russischer Seite. Die sind ja dann in solchen Fällen teilweise auch glaubwürdiger, weil es für sie eine Bedrohung darstellt. Von diesem Chef der Wagner-Gruppe, dieser Söldnertruppe, Jewgeni Prigozhin, der meint, diese Offensive habe schon begonnen und sie werde im großen Maßstab in den nächsten Tagen beginnen. Er hat ja auch davor gewarnt, dass das gefährlich werden könnte.
Aber wenn du sagst, wir haben da keine harten Daten, dann heißt das, man weiß auch nicht, ja, wie die Strategie da aussieht, wie genau diese Offensive aussehen soll. Dazu weiß man nichts. Das wäre wahrscheinlich auch doof aus ukrainischer Sicht, das zu verraten, nehme ich an.
Ja, man weiß es nicht. Die Ukrainer sind ja sogar vorsichtig, das irgendwie mit den Partnern im Westen zu teilen, die Informationen, die man erfahren hat. Was auch verständlich ist, wenn man sich anschaut, dass jüngst Daten aus den USA, aus dem Pentagon direkt bekannt geworden sind und das möglicherweise sogar auch diese Offensive verzögert hat. Man kann sich eben nur so ein paar Sachen zusammenreimen, aber die sind auch nicht so weit hergeholt. Also es gibt diesen Kampf im Donetsk-Becken, diesen Abnutzungskampf, aber es gibt dann eben auch die südliche Flanke, die für die Ukraine eigentlich das erste Ziel sein sollte, dass man eben davor stößt, Richtung, also von Saporizhia aus weiter Richtung Süden, in das Gebiet Saporizhia weiter hinein bis zum Asowschen Meer, um dann eben den Landzugang zur Krim abzuschneiden für Russland. Und damit auch die Position der Russlands auf der Krim massiv zu schwächen. Auch diese Treibstofflager, die jetzt da explodiert sind, waren ja in der Nähe der Krim, also auf der russischen Seite, aber so, dass man eben schnell auf die Krim den Treibstoff transportieren kann, sondern weiter in das südliche ukrainische Festland.
Weil du gerade die Krim ansprichst, da muss ich an ein Interview von heute Morgen denken bei uns im Deutschlandfunk mit dem Militärexperten Markus Keub. Der hat ja aus Sicht der Ukraine sozusagen sich sehr optimistisch geäußert und hat gesagt, er sieht die Ukraine eigentlich ziemlich im Vorteil, kann sich sogar vorstellen, dass der Krieg schon in diesem Herbst militärisch zugunsten der Ukraine entschieden sein könnte, dass die Ukraine die Russen auch von der Krim verdrängen könnte. Was denkst du zu solchen Thesen?
Es ist ganz schwer zu sagen, also weil man eben, wie du sagst, man hat den einen Experten und dann hat man die andere Expertin, die das nicht das Gegenteil sagt, aber deutlich, deutlich pessimistischer ist. Und es ist dann schwer zu sagen, ich glaube, das stimmt jetzt hundertprozentig oder das stimmt hundertprozentig. Also ich meine, wenn man sich den gesamten Kriegsverlauf anschaut, hat man schon den Eindruck, dass die Ukraine deutlich besser kämpft als die russische Armee, dass die Soldaten motivierter sind, dass sie auch im Durchschnitt zumindest besser ausgebildet sind. Klar, die Ausbildungsstand hat auf beiden Seiten leider abgenommen. Es klingt jetzt ein bisschen zynisch, weil es eben dadurch passiert ist, dass diese erfahrenen, ausgebildeteren Soldaten gefallen sind, schlicht und ergreifend. Mhm. Aber trotzdem hat man schon den Eindruck, dass die Ukraine weiter mehr darauf bedacht hat, zu schulen und dass sie, wenn sie die entsprechende Ausrüstung hätte, vor allem an Munition, dass sie dann auch wirklich Erfolg haben würde und die russischen Verteidigungslinien durchbrechen würde. Ob sie jetzt tatsächlich schon genug hat, manche, also Prigozhin zum Beispiel sagt, sie habe genug, aber ob das tatsächlich der Fall ist, ich kann es nicht sagen.
Eine Empfehlung will ich hier zum Schluss gerne noch loswerden, nämlich heute auch den Politik-Podcast aus unserem Hauptstadtstudio hören. Da geht es um die Wahlen in der Türkei aus deutscher Perspektive, also aus deutscher politischer Perspektive, aber auch, wie Menschen mit türkischem Pass hier in Deutschland denken und wählen. Hatten wir auch schon als Thema im Podcast, auch das gerne nochmal nachhören, aber erstmal heute als Hörempfehlung der Politik-Podcast. Theo Gers und ich, Josephine Schulz, haben die heutige Folge zusammen gemacht. Wir freuen uns über Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Wir sagen danke fürs Hören und tschüss, gerne bis bald.